In so einer Zeit, wo einem manchmal Rückschläge treffen, da brauchst du einen Freund oder Freunde. Und das ist das Thema von heute Morgen. Und die Kids haben es uns schon reingenommen mit der Frage, Moritz und die Selina. Und es geht heute Morgen eigentlich mehr als nur um Freundschaft. Deswegen ist der Predigttitel auch, können wir mich freischalten, Marek? Okay. Oh. Halli, hallo. Oh, das steht im Spiegel, wo dich tausendmal siehst, gell? Genau. Also ich war mal dahin und habe mal geguckt, wie der Presenter funktioniert. Und wenn du dann praktisch da reingehst, dann siehst du das Bild vorne nehmen, dann tut das nicht mehr. Bin ich immer noch da vorne vielfach zu sehen. Okay, das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Ja. Okay, also dann lade ich euch ein, bis es dahinter steht. Fokussiert euch auf mich hier vorne, sonst bin ich völlig irritiert. Nee, bin ich nicht. Es geht nicht nur um menschliche Freundschaft. Wir haben eine Predigt, es geht um göttliche Freundschaft. Es geht um eine Freundschaft nach Gottes Herzen. Und es geht weiter als nur irgendwie eine freundschaftliche Beziehung zu haben. Und wir sind heute so vernetzt wie noch nie, oder? Jetzt käme da eigentlich ein Bild mit, super, hier ist das Bild mit allem, was es so an Apps gibt, um sich irgendwie zu vernetzen. Ich bin ja da schon altertümlich unterwegs. Aber ich frage mich, ob die vielen Möglichkeiten, im Kontakt zu sein, auch wirklich zu mehr Freundschaft führt. Ja. Und es ist ja toll. Ich bin jetzt nicht mehr bei der Firma Mercedes, sondern bin schon weg und es ist cool, wenn die alte Kollege dann irgendwie schreibt, ja, und du ein bisschen im Kontakt bist. Oder wenn du auf dem Festival warst und da gibt es in Facebook eine Gruppe und da ist immer wieder Beiträge dort. Wir sind echt richtig vernetzt. Aber haben wir deswegen auch mehr Freundschaft und mehr Nähe? Und ich habe eine Umfrage gehört aus den USA. Ich weiß, da haben wir unsere eigene Meinung dazu. Die sind vielleicht sowieso ein bisschen oberflächlicher. Aber nehmen wir mal an, da ist ein bisschen Wahrheit dahinter. Dann war im Jahr 1990 waren 33% aller Befragten, also ein Drittel von allen Befragten, haben gesagt, ich habe 10 oder sogar noch mehr enge Freunde. Ja, wenn man das vielleicht mal ein bisschen eingrenzt, enge Freunde, dann ist es vielleicht 3, 4 oder 5. Aber 33%, also jeder Dritte hat gesagt, ich habe ein paar enge Freunde. Und heute im Jahr 2021, 30 Jahre später, waren es nur noch, was schätzt ihr, die Männer müssen durch sein, da habe ich gestern die Umfrage schon gemacht. Also aus 33% vor 30 Jahren wurden wie viel Prozent im Heute? Anja, 8? Fast 13%. Also rundherum nur noch jeder Zehnte sagt, ich habe einen oder mehr enge Freunde. Und vielleicht stimmt ihr mir zu, dass es eine Illusion ist, dass mehr Kontakt zu mehr Freundschaft und auch zu mehr Nähe führt. Man fühlt und denkt zwar, aber ich glaube, die innere Leere, Einsamkeit, während Corona drum und dran, das hat offensichtlich gelegt, dass wir schon lange in dem Trend sind, mehr vernetzt, aber eher oberflächlich, als tief miteinander verbunden zu sein. Und deshalb habe ich gedacht, ich schmeiße euch nochmal die Frage nach vorne hin, die der Moritz euch auch schon gestellt hat. Wenn ich euch jetzt frage würde, und nehmt das nochmal mit, vielleicht so innerlich ein bisschen stille halte, was ist denn so eine wirkliche Freundschaft? Was stelle ich mir denn drunter vor? Was kennzeichnet nicht nur ein Smalltalk mit irgendeinem Kollege, sondern wo ich sage, das ist ein echter Freund oder eine echte Freundin. Also wenn ich von Freund spreche, ihr Frau fühlt euch nicht ausgegliedert, ich werde es wahrscheinlich nicht immer hinkriegen, dass ich beide Geschlechter erwähne. Was kennzeichnet so eine Freundschaft aus? Also machen wir mal eine kurze Runde. Genau, gut, dass du es erwähnt.
Ja, ich denke da Kritikfähigkeit, jemand, der mir etwas sagen darf.
Mhm. Andreas? Das ist vielleicht eher eine Männersache, aber wenn ich mich auch ein Jahr lang nicht gesehen habe, dann kann ich trotzdem wieder sofort connecten und es ist nicht so, du hast dich so lange nicht gemeldet.
Mhm. Ui, was ist? Empathie und Perspektivwechselfähigkeit.
Okay, Marius.
Mir ist das hängen geblieben von letztem Sonntag von Bernd, Identität, Beziehung, Erziehung, Schulung. Also das mit sich sagen lassen ist nicht einfach direkt reingesprungen, was sagen, sondern da ist was davor schon passiert. Ich habe die Rolle als Freund oder die Identität, ich fühle mich oder derjenige andere fühlt sich als Freund, wir haben eine Beziehung, wir haben uns vielleicht auch schon gegenseitig was sagen dürfen oder können uns was sagen und können voneinander lernen.
Okay, ich gebe noch einen Dankeschön.
Wenn ich falsch liege, dass mir jemand auch da die Wahrheit sagt und sagt, sorry, da bist du falsch, vielleicht anders gesagt, aber halt.
Danke. Ich komme doch.
Zuneigung.
Zuneigung, cool. So, einen haben wir noch.
Ohne Worte verstehen. Man braucht sich nicht nur mündlich mitteilen.
Ohne Worte verstehen. Wow, ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich jetzt Kleingruppe machen und uns noch mehr austauschen. Das könnt ihr nachher gern dann auch mit den Kids, weil die haben ja das gleiche Thema. Ich habe Freundschaft in der Bibel angeschaut. Inspiriert durch das Ganze durch eine Predigt vom ICF in Herrenberg. Das ist eine ganz tolle Vorlage gewesen für das, was ich heute Morgen sagen darf. Ich will mich dann nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, aber mich hat es im Herzen so bewegt, dass ich gedacht habe, das kann auch von meinem Herzen kommen heute Morgen. Und diese Freundschaft, die in der Bibel hervorsticht, das ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und das war keine homosexuelle Freundschaft, um das einfach mal zu sagen, sondern das war eine Freundschaft unter Männern, die für mich ganz herausragend war. Und die soll uns heute Morgen ein paar Kennzeichen auftun, wie so Freundschaft, eine göttliche Freundschaft denn aussehen kann. Und ich habe uns 4 Aspekte dabei, aber vor allem die Geschichte, wo diese Freundschaft beschrieben wird von den 2 Männern. Wir gehen mal rein ins Alte Testament. Zog ich mich mal schön da runter. Habe ich gerade was? Fast. Überschwängliche Freude, ha? Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Lass uns mal wirken. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihm David dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Hinter der Symbolik sage ich gleich nachher noch ein bisschen was dazu. Jetzt gucken wir mal, ob ich hochkomme, Markus. Ah ja. 8 Wochen KG, kriegt es hin. Bin im Training und im Saft. Und auch das ist Freundschaft, dass es mich mal an Scheiß in einer Predigt geschwind zuschmeißen kann, oder? Das ist doch echt gut. Aus der Geschichte heraus wird eines ersichtlich: Freundschaft ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Da verband sich das Herz Davids mit Jonathans oder Jonathan mit dem David seinem Herzen. Es ist eine Herzensverbindung. Und bei Jonathan, da war das so tief, diese Liebe zu diesem Freund, dass er sein Leben für ihn gegeben hätte. Und dass er ihm die Symbolik eines Königs, Jonathan war ja eigentlich Nachfolger von Saul, er übergab ihm diese Symbolik des Königs, weil er wusste, David wird der König werden, nicht ich. So weit ging die Demut von dem Jonathan in dieser Geschichte. Und der Jonathan, ein paar Kapitel davor, hatte eine ähnliche Situation. Und er hatte einen Waffenträger. Und die Beziehung von denen beiden war ähnlich. Und der Jonathan, das war ein mutiger Mann, ich würde sagen eher ein Wahnsinniger, der auf Gott vertraut hat. Der wollte die Philister zu zweit überlisten. Und er hat seinem Waffenträger gesagt, du weißt, eigentlich sind wir 600, aber das sind sowieso zu viel. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns da hochschickt zu zweit. So, ich denke, der Maike und der Andreas, wir klettern da hoch, durch eine Spalte durch. Das hat mich so ein bisschen an eine Bergtour erinnert, was die zwei vorhattet. Und dann gucken wir mal, wenn Gott es will da oben, dann werden wir die Philister dann zu zweit einschüchtern. Und ich hätte als Waffenträger gesagt, ich quittiere meinen Dienst, begehe Fahnenflucht, du kannst mich wegen mir einsperren, aber diesen Wahnsinn mache ich nicht mit. Und der Waffenträger hat Folgendes gesagt. Hups. Oh, ich habe den Vers nicht reinkopiert. Also was oft. 1. Samuel 14, Vers 7, da steht, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, denn siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Das war die Antwort von einem Waffenträger zu seinem Herrn. Da war eine Herzensbeziehung. Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Ich glaube, ich habe was übersprungen, gell? Ja, danke. Okay. Super. Und auch hier sieht man, da ist eine Freundschaft sogar in einem Dienstverhältnis, weil die Herzen sich miteinander verbunden haben. Und wie gesagt, ich habe uns vier kurze Kennzeichen. Ich gucke, dass ich die Kurve kriege. Wir haben noch ein bisschen Lobpreis vorbereitet. Machen wir ein bisschen Dalli-Klick heute Morgen. So vier Kennzeichen. Und das erste ist eigentlich mehr eine Erkenntnis als ein Kennzeichen. Freundschaft ist kein Automatismus. Freundschaft ist nichts, was sich jetzt irgendwo, wenn du einen Freund hast, von alleine dauerhaft irgendwie am Leben hält. Da ist kein Automatismus dahinter. Es gibt so vier Lieben in der Bibel. Die Agape, die ist diese göttliche, selbstlose Liebe. Es gibt den Eros, die leidenschaftliche Liebe, Mann, Frau, Sexualität, alles, was dazugehört. Es gibt die Storge, das ist so die familiäre Liebe, so von Mutter zu Kind, wenn es neu geboren ist, eine ganz besondere familiäre Liebe. Und es gibt die Philia, Phileo, das ist die freundschaftliche, brüderliche, schwesterliche Liebe. Und wisst ihr, wenn man diese vier Lieben anschaut, dann ist die Philia die am wenigsten natürlich angelegte. Ja, in der Familie wirst du reingeboren, eine Sehnsucht nach Gott ist auch da, auch die muss gepflegt werden, keine Frage. Aber wenn man guckt, ist Philia die freundschaftliche Liebe zu einem Freund, einer Freundin, die, wo es am wenigsten Automatismus gibt, wo man sich am wenigsten vielleicht automatisch sieht. Und C.S. Lewis, ihr kennt ihn wahrscheinlich, hat mal einen Satz geprägt in einem Buch, wo es um diese vier Lieben geht. Die Welt ist so beschäftigt mit Sex, Ehe, Erziehung, Besitz und Selbstverwirklichung, dass sie vergisst, was Freundschaft die reinste und freieste aller Lieben ist. Finde ich bedenkenswert. Dass die Philea, freundschaftliche Liebe, diejenige ist, die reinste und freieste Liebe aller Lieben ist. Und weil sie aber am wenigsten natürlich angelegt ist, ist diese freundschaftliche Liebe, die wir aber so sehr brauchen, wir haben noch den David und Jonathan, ohne diese Freundschaft wäre David heute ein König. Ohne diese Freundschaft wäre er nicht da, ohne die Freundschaft zwischen einem Wesley und einem, weiß ich wie er heißt, wo die Sklaverei abschaffen wollte, ohne diese Ermutigung gäbe es das Gesetz heute nicht. Ja, es braucht diese freundschaftliche Beziehung. Und ein großes Hindernis da drin ist ein vollgepackter Alltag. Das, was im ersten runterfällt, ist, hey, ich treffe dich mal wieder als Freund, lass uns mal über ein Thema reden, das auf dem Herzen liegt. Ein vollgepackter Alltag, und das ist wirklich, wie entkomplizieren wir unser Leben, dass Freundschaft noch Raum hat. Ja? Unsere Einzelkämpfermentalität, und da spreche ich jetzt ganz hauptsächlich auch von mir, ich will das alleine schaffen. Und da gibt es was Gesundes dabei, dass die Kinder alleine die Schuhe binden können und man kann dann auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass ich kann alles alleine, ich brauche niemand, ich will niemand, ich komme alleine klar durchs Leben. Und die andere Seite ist, ich will aber vielleicht niemand zur Last fallen, jetzt komme ich mit meinem Problem, aber wenn ich gucke, was der für Probleme hat, da kann ich jetzt nicht auch noch kommen. Ja? Ganz großes Hindernis empfinde ich, diese Einzelkämpfermentalität, auch auf niemand angewiesen zu sein. Ja? Und dann, komisches Wort vielleicht, die Verzweckung. Ja? Wenn eine Freundschaft verzweckt ist, so mit meinen Arbeitskollegen, ich habe es gestern gesagt, es gibt bei uns immer so eine Mitarbeiterbefragung und da wird seit Neuestem gefragt, hast du einen Freund auf der Arbeit? Besten. Einen besten Freund, echt? Ja. Ich habe das Ding bloß überflogen, weil ich keinen Bock drauf kittern. Ja, ich muss es. Okay, das Thema habe ich geschnappt, Oster. Es ist, die Frage ist drin, hast du einen besten Freund auf der Arbeit? Und ich bin jetzt weg von der Firma, gestern mit dem Harald Swoboda geredet, der ist ja gerade auch weg, nicht mehr Lehrer. Du merkst ganz schnell, wer ein Freund war und ist und wer halt nur ein Zweckfreund war, weil dich die Arbeit verbunden hat. Ja? Das geht ganz schnell und ich habe auch nicht mehr alles so im Hinterkopf, weil waren es wirklich wahre Freunde? Mit ein oder zwei habe ich auch über tiefe Sachen geredet und zu denen habe ich heute immer noch eine Verbindung. Ja? Auch unsere Dienst- und unsere Teams hier in der Gemeinde laufen Gefahr, wenn man da nicht darauf achten, dass es Zweckgemeinschaften sind. Ja? Man trifft sich sonntags, macht hinter die Technik, schafft miteinander und das war's dann. Ja? Manchmal ist es okay, weil man schon so viele andere Freunde hat, aber wir hoffen, dass es auch in den Teams hier Freundschaften entstehen, die noch da sind, wenn man vielleicht irgendwo anders sich betätigt. Ja? Aber kann ein Hindernis sein, eine echte Freundschaft zu bauen und dann wahrscheinlich denkt es euch schon, Enttäuschung. Wo wurde ich verletzt? Wo wurde ich vielleicht ausgenutzt in der Freundschaft? Wo hat mich jemand enttäuscht? Ja, und dann als Konsequenz geben wir einen Rückzug, baut Mauern uns um mein Herz, dass mich niemand mehr enttäuscht, da lasse ich niemand mehr ran und wir verpassen das Geschenk von Freundschaft, weil Verletzung uns in Rückzug geführt hat. Und ich glaube, es braucht diese Philea, es braucht diese brüderliche und schwesterliche Freundschaft zutiefst. Ich glaube, dass Gott uns das auch ans Herz gelegt hat. Und dann Jonathan und dann David, die haben sogar einen Freundschaftsbund geschlossen. Und Leute, das ist kein Ersatz von Ehebund. Never. Das ist ein Freundschaftsbund. Er hätte mal fast den Fehler gemacht und hätte in einer ganz komischen Beziehung zu jemandem so einen Bund geschlossen. In einer ganz, wie sagt man, dysfunktionalen Männerfreundschaft. Sag's mal einfach so. Ganz heikle Geschichte. Da geht's nicht um den Ersatz von Ehebund. Aber ein Freundschaftsbund kann was total Ermutigendes sein. Und der Jonathan hat seine ganze königliche Kleidung und Symbolik diesem David gegeben, weil er gewusst hat, du bist mein Freund und ich weiß, du bist auch der König und ich gebe dir das. Ich ordne mich da sogar unter. Und die Frage heute Morgen ist, was könnte ein gutes Zeichen sein? Hab's mal so mit einer Freundschaftstasse versucht darzustellen. So ein kleines, man könnte ja auch hier bei uns in der Nähe irgendwie so kaufen wahrscheinlich oder noch ins Angebot aufnehmen, gell? Zu sagen, wo könnte ich so ein Freundschaftszeichen für jemanden machen, wo ich denke, das ist ein scheiß guter Freund, dem kann ich heute Nacht um eins anrufen, wenn ich auf der Autobahn stehe und eine Panne habe, weil ich weiß, der kommt, der fragt nicht warum, sondern wie kann ich dir helfen und was für ein Geschenk kann ich dem machen, was für ein Zeichen kann ich dem tun und vielleicht sind es mal bloß zu sagen, danke, cool, dass du wirklich so ein Freund für mich bist, auch wenn wir uns vielleicht ein Jahr lang nicht sehen, aber ich weiß genau, wenn ich dich sehe, dann ist kein Thema tabu, ja. Genau, also könnt ihr euch ja selber so ein Zeichen mal überlegen und es ganz praktisch heute mitnehmen, wie kann ich meinem Freund oder mehrere so eine Symbolik geben, einen Rahmen schaffen, dass er spürt, wir sind echte Freunde. So, zweites Kennzeichen, Treue. Treue ist die Grundlage von einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Treue heißt vieles. Die hält auch mal den Schmerz aus in einer Beziehung, ohne dass sie groß was sagt. Conny fand es so gut, dass ich mal neben jemand sitze und halt mein Gott und bin einfach nur da. Und es gibt in Sprüche, mach euch Mut, gibt so viele Bibelverse zum Thema Freundschaft. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Gott hat uns diese Philea-Liebe wirklich ans Herz gelegt, weil wir nicht durch alles alleine durch müssen. Ein Bruder, eine Schwester liebt alle Zeit. Auch dann, wenn man mal nicht Samstagabends noch 100 Fritteuse anschmeißt und weil es dunkel ist, holen wir den Tageslichtprojektor raus und haben Spaß miteinander. Das war die coolste Story gestern. Sondern Freundschaft ist auch dann da, wenn es mal Schlamassel im Leben gibt. Wenn die Dinge nicht so laufen. Und Rentschler sind gerade heim und haben gerade echt mit Krankheit und anderen Dingen zu kämpfen. Vielleicht hilft er mal nur eine SMS-Schreiber oder WhatsApp und ich schreibe mir selber auf Nas drauf. Ich weiß nicht, wen es gibt, wo ich sage, da ist gerade ein Schlamassel. Ich melde mich mal einfach. Dann sind Freunde da. Auch in herausfordernden Zeiten. Und manchmal ist es schwierig, den Schmerz von jemand anders auszuhalten. Da kommt der Mr. Fixipeter, wie können wir es lösen? Was können wir tun, dass es weggeht? Und manches geht halt nicht einfach so schnell weg. Und ein Freund hält aus, eine Freundin hält aus. Sprüche. Manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Manchmal geht Freundschaft sogar tiefer wie diese familiäre Prägung mit Bruder und Schwester. Wobei ich hoffe, dass für euch alle eure Geschwister auch wie Brüder und Schwestern sind, das ist ein totales Geschenk. Und Freundschaft ist kein Projekt, sondern es ist ein Beweis auch meiner Treue zu einem Menschen. Und auch hier die Frage, habe ich so einen SOS-Freund auch? Wenn alle Dinge schieflaufen, wo ich mich mal mit meiner ganzen Thematik mal hinwenden kann, gibt es so eine Frau in meinem Leben, bei euch Frauen, wo eine tiefe Verbindung da ist? Und möchtest du auch so jemand sein? Und das kostet was. Es kostet Zeit, es kostet den Automatismus irgendwie planen. Wir haben eine tolle Freundschaft zu Dreyers, zu Matze. Und wir haben das in der Zwischenzeit so vereinbart, wenn wir uns treffen, so alle 2-3 Monate, dann machen wir am Ende noch aus, wann das nächste Treffen ist. Dass die Treue zueinander da bleibt. Man braucht manchmal solche Hilfsmittel, die sind aber ganz einfach, um zu sagen, ihr seid mir so wichtig, wir machen sofort das nächste Treffen aus. Weil uns die Verbindung so wichtig ist. Eigentlich der zentralste Punkt für mich, der dritte, Aufrichtigkeit. So echte,
So, wahre Freundschaft ist für mich eine ganz aufrichtige Freundschaft. Eine transparente Freundschaft, wo es ehrliche Tiefgang gibt. Und Freundschaft ist auch, wenn es uns gut geht, wenn wir miteinander Party haben, aber nicht nur. Und wenn sich Masken begegnen, dann sind es, wie hast du es gesagt, Moritz, Bekannte. Wo ist der Unterschied zwischen Bekannte und Freunde? Beim Bekannter, da ziehe ich mir mal eine Maske auf, ich denke, okay, mit dem habe ich jetzt gerade eigentlich keine Lust zum Schwätzen. Und dann ist die Frage, wie geht es dir gut? Am liebsten besser, oder? Ja, und Freunde, da öffne ich mich auch in der kurzen Begegnung mein Herz. Bei einem Bekannten, da frage ich mich, oh, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und Mama reibt sich dann auch in ihrer Aufrichtigkeit. Das haben ein paar von euch gesagt, das fanden die richtig gut. Zum blinden Fleck komme ich nachher noch. Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann, eine Frau, den oder die andere und anderen. Und das ist jetzt nichts, was kämpft oder so, sondern was zur Schärfe bringt. Das ist was Gutes, sich zu schleifen und zu reiben. Und ich habe das schon öfters mal hier gesagt in der Predigt. Jetzt habe ich es mal vorne, dass ihr es nachlesen könnt. Liebe ohne Wahrheit, das ist sentimentale Freundschaft. Ja? Da können wir einen Lollipop trinken, einen Cappuccino schnuckeln gehen beim Reisch und ein Süßstickle essen, das ist toll. Aber das ist eher sentimental. Liebe, Wahrheit ohne Liebe, das ist brutale Freundschaft. Und die kennen wahrscheinlich manche von euch auch. Ja? Wenn die Wahrheit kommt und die haut dich geschwind um und du merkst, da ist eigentlich mehr Verurteilung dahinter als Wohlwollen einem gegenüber. Aber wenn Wahrheit wirklich in Liebe gesagt wird, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, dass eine Beziehung und eine Freundschaft aufrichtig ist und damit aber auch ermutigend. Weil die Motivation immer ist, die Wahrheit soll dich nicht verurteilen, sondern sie soll dir helfen, auf dem Weg zu bleiben. Es gibt nochmal einen richtig coolen Vers aus der Sprüche. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die sich wohlwollend zurückhält. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut, aber die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Also der Salomo hat schon Dinge rausgehauen, die haben schon was in sich. Was heißt denn das? Ja? Also lieber mal schön über Stränge schlagen und sagen, hey, Die Kacke, was du gerade da produzierst, also wenn du das weitermachst, kann ich dir sagen, dann bist du in 3 Jahren nicht mehr auf dem Leben. Wenn du weiterhin 25 Zigaretten am Tag trinkst und 3 Whisky saufst, das kann nicht gut gehen, Alter. War es vielleicht mehr Wahrheit als Liebe, aber besser, wenn ich denke, oh, ich will den nicht verletzen. Oh, und ich will ja auch den nicht in seine Mündigkeit im Leben eingreifen. Und ach, so diese wohlwollende Liebe, die da nichts sagt, ich habe mich gefragt, kann das eher Selbstschutz sein? Ich sage das dem lieber nicht, weil, oh, vielleicht kriege ich eine zurück. Vielleicht ist eher Menschenfurcht, manchmal nichts zu sagen. Und die überschwänglichen Küsse eines Feindes sind verlogen. Lass uns echt zurückkehren, aufeinander Acht zu haben. Wir haben ein Buch daheim, das heißt Tacheles reden in der Gemeinde. Nicht so einfach zu lesen, aber der Titel hat mich ganz angesprochen. Das Wohlwollen dem anderen gegenüber, das ist der Schlüssel. Aber nichts zu sagen, Leute. Einander nett auch mal darauf hinzuweisen, mir fällt was auf, kann es sein. Das ist verlogener wie eine offene Zurechtweisung. Und ich habe keine Lust bei mir selber auf diese Verlogenheit, auch wenn es mir mal schwer tut. Und wisst ihr, wenn es nicht Freunde sagen dürfen, die es gut mit einem meinen, ja, wer denn dann? Also wenn nicht hier in der Gemeinde viele, wo man sagen könnte, hey, mir fällt was auf, kann das sein, ja, wer denn dann? Und Aufrichtigkeit nimmt den anderen immer mit in das eigene Herz hinein. Besonders auch, wenn es um Entscheidungen geht. Und jetzt frage ich euch mal, wie trefft ihr Entscheidungen? Gibt es da jemand, der sagt, bevor ich die Entscheidung treffe, bevor mir der Scheiß passiert, oder ich bin gerade am Abbiegen auf eine Richtung in der Straße, ich weiß nicht, wo ich da rauskomme, ich brauche jemanden zum Reden. Wie viel mache ich mit mir selber aus in ihr? Und am Ende des Tages verkündige ich dann die Entscheidung, wie sie gefallen worden ist. Ein echter Freund nimmt einen anderen Freund mit rein und sucht einen Ratgeber und sagt, ich muss mit dir über das Thema reden, bevor es schief geht.
habe das viel zu oft bei mir selber erlebt, aus Angst raus, dass ich es nicht hinkriege oder was auch immer, dass ich innerlich die Entscheidung getroffen habe und dann habe ich es gemacht, wie ich denke, dass das richtig ist. Und es war nicht immer gut. Aber habe ich den Mut, und das möchte ich uns einladen, als Freund mein Herz zu öffnen, wenn ich im Prozess bin und mit Menschen darüber zu sprechen, die es gut mit mir meinen, aufrichtig sind, wie sie wirklich darüber denken. Und was zur Aufrichtigkeit gehört, ist auch die dunkle Schatten meines Herzens, mich dafür zu öffnen, dass ich jemand mit hineinnehme in die Abgründe meines Herzens, in meine Schwäche, in mein Versagen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr so jemand? Egal mal, wie alt wir sind oder wie jung drum und dran. Ich habe leider festgestellt, bei Menschen, die im Alter immer weniger Freunde hatten und sich weniger reinsprechen lassen, dass dort manchmal Dinge in Schieflage kamen. Ich habe meine Eltern total lieb, aber ich habe irgendwann gemerkt, die haben gar keine Freunde mehr. Da ist niemand, der sie irgendwie vielleicht anspricht oder so. Und jetzt gucken wir unter uns Ältere drunter. Wer darf noch, auch wenn wir schon älter sind, noch in unser Leben reinsprechen? Oder haben wir als alter und weiser Mann, wie ich jetzt mit 56 schon bin, ich weiß ja schon alles, ne? Und ihr dürft jetzt zu mir kommen, um Rat zu holen. Wisst ihr, wenn ihr niemand habt, der in euer Leben reinsprechen kann, dann habt ihr keine Referenz, keinen Indikator, ob das, was in eurem Leben läuft, gerade gut ist oder nicht. Wenn ihr eure Entscheidungen trefft, ohne auch einen ehrlichen Ratgeber, was ich halt auch festgestellt habe, viele holen sich dann Ratgeber, die ihnen ums Maul schwätzen. Ja, die applaudieren, ja schön. Darf jetzt keine Namen nennen hier. Aber dass ein 84-jähriger Mann mit einer 44-jährigen Frau zusammen ist, dann applaudiert alle, schön. Und die Einzigen, die es nicht tun, die werden dann verstoßen. Habt ihr Menschen, die auf den blinden Fleck auch hinweisen dürfen? Und wisst ihr, die Motivation dahinter ist, dass Aufrichtigkeit und Offenheit in der Freundschaft immer hilft, der zu werden, der du in Gottes Augen schon bist. Und das ist der Grund, warum wir einander haben, auf den blinden Fleck hinzuweisen. Nicht um dich zu verurteilen, sondern zu sagen, ich sehe was in dir und das geht gerade Bach runter. Ich sehe was in dir, was Gott reingelegt hat und das geht gerade ins Ungleichgewicht. Da darf ich in dein Leben reinsprechen. Und ich möchte dann schließen mit dieser Frage, den dritten Punkt. Gibt es jemand, der dich auf deinen blinden Fleck hinweisen darf? Gibt es jemand, der das Mandat hat, ganz ehrlich in dein Leben reinzusprechen? Mal egal, ob du noch Teenie bist oder schon Senior. Völlig egal. Und ich mache uns Mut, hab bitte so jemand. Und der letzte Punkt, dann kommen wir auf Zielgerade. Göttliche Freundschaft stärkt immer das Vertrauen in Gott. Deswegen ist heute auch eine Predigt und kein Wie kann ich ein besserer Freund werden Seminar. Wir lesen aus dem Samuel nochmal. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Und das wünsche ich uns, dass wenn Menschen mit uns zusammen sind, sie hinterher gestärkter in ihrem Vertrauen zu Gott sind als vorher. Wenn es umgekehrt ist, oh, wäre schade, wenn ihr mit Menschen zusammen seid und ihr habt hinterher weniger Vertrauen zu Gott als vorher, dann müsst ihr diese Beziehung gut überlegen, ob die euch dauerhaft gut tut. Und das ist auch wichtig, ja. Es gibt Plus- und Minusmenschen und es gibt Gleichwertige. Aber wenn du immer nur ausgesaugt wirst und gibst die ganze Zeit, dann ist der Burnout vorprogrammiert. Come-in-Burnout, oder wie heißt das Ding? Und göttliche Freundschaft, ich lache, das tut mir jetzt gut. Göttliche Freundschaft wie Jonathan und David, und deswegen sehen wir, wie wichtig die ist. Der David musste ständig um sein Leben fürchten. So ist am Jonathan, sein Papa war ständig hinter ihm her. Und dass sie zwei ihre Freundschaft aufrechterhalten haben, das war gar nicht so einfach. Dieser Automatismus war bei denen beide auch nicht da. Die mussten sich treffen unter Todesgefahr. Irgendwo im Versteck, wo sie keiner beobachtet hat. Aber es war so lebensnotwendig, dass der David sein geistliches Erbe nicht wegwirft. Dass der David seine Thronschaft nicht cancelt, weil er ständig verfolgt wird. Da brauchst du einen Freund, der sagt, hey, vertraue auf Gott, guck mal, du hast ja den Goliath erschlagen. Kannst du dich noch erinnern? Mit so einer Schleuder und ein paar Steine hast du dem Hirn eintrümmert. Erinnere dich doch, David, wie du die erschlagen hast. Erinnere dich dran, wie Gott da war. Und er stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach, fürchte dich nicht, das tut göttliche Freundschaft. Und er, also mir die Predigt echt bewegt, da denke ich, wo bin ich ein Freund in der Richtung? Wo habe ich Freunde in der Richtung? Wo kommt es in meinem Leben vor? Und ich bin so motiviert. Lasst uns echt zu denen Freunde werden, die den Alltagsmüll mal canceln und sagen, wir müssen uns treffen. Und gestern Abend beim Männertreff, das waren nicht nur Grille. Das waren zwischendrin immer wieder richtig gute, tiefe Gespräche. Am Ende haben wir mal noch was gespielt, aber sonst war es, wie geht's dir? Was bewegt dich gerade? Ja, und das ist viel wichtiger wie so manch anderes, was ständig auf uns reinprasselt. Ein wahrer Freund ermutigt dich, eine wahre Freundin ermutigt dich, dein Vertrauen in Gott zu setzen. Und da gibt es jemand, der Dietrich Bonhoeffer, ich weiß, wir haben zwei Favorites, die ihn total lieben, Gerbernd und Bernhard. Und ich verstehe es langsam, euren Ansatz. Der hat manchmal schwierige Sätze formuliert, aber einer davon ist auch cool. Und man muss aber so ein bisschen dahinter blicken, der mit Freundschaft zusammenhängt. Er sagte, der Christus im Bruder ist manchmal stärker als der eigene Christus in mir. Wow. Und er kommt aus der Zeit, wo diese Freundschaft, diese Beziehung mit seinen Kommilitonen und wo er weg war und sein Leben fürchten musste, er wusste, wenn er was über Freundschaft spricht, wie der Paulus, dem glaube ich das, weil die durch Sache durch sind, wisst ihr? Und wenn ich dann mit jemandem zusammenkomme und ich bin entmutigt und ich spüre Markus am Herzen, da ist, wow, da ist Jesus am Wirken und es springt auf mich über, weil der Christus in Markus größer ist als mein depressiver Grad, weil ich irgendwie durchhänge, dann haben wir göttliche Freundschaft, die einfach gegenseitig ermutigt. Machen wir schon, wenn man sich umarmt, komm, gib mir noch einen dicken Umarmer, Fritz, ich brauche jetzt gerade irgendwie, dass da die göttliche Ermutigung, dein Christus in mein Herz überfließt. Ah. Lass uns so eine Freundschaft leben. Das waren so die vier möglichen Kennzeichen von göttlicher Freundschaft. Sie ist kein Automatismus, es ist eher eine Feststellung, eine Erkenntnis. Treue, Aufrichtigkeit und sie stärkt das Vertrauen in Jesus und in Gott. Und darauf möchte ich am Ende meinen Fokus legen, auf Jesus. Und dieser so wichtige Satz ist die Grundlage für alles, was ihr gerade gehört habt. Ohne die Grundlage wäre das jetzt alles irgendwie so ein Ermutigungsseminar für Freundschaft, das ihr bei der VHS buchen könnt. Aber Jesus sagt hier, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Markus, ich nenne dich Freund und nicht mehr Diener. Moritz, ich nenne dich Freund und nicht mehr Diener. Du darfst mir natürlich mit Freund, von der Identität her sind wir Freunde. Und aus dem raus sind wir mit Gott unterwegs und entstehen Dinge, manche sagen auch dienen dazu, das ist auch kein schlimmes Wort, aber unsere Identität ist nicht mehr Diener, sondern Freund. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener von der Identität her weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Volle, offene, transparente, aufrichtige Freundschaft ist das, was Jesus gelebt hat mit seinen Jüngern. Und er lädt uns heute ein, die Freundschaft mit ihm zu leben. Und vielleicht merkst du, Scheiße, ich habe schon lange Jesus nicht mehr als Freund wahrgenommen. Es war irgendwie eine Zweckgemeinschaft, wo ich ihn braucht habe für mich, wo ich ihm dann gedient habe, damit vielleicht was gut wird. Vielleicht war es mehr Zweckfreundschaft. Und ich habe festgestellt, die vier Killer vor Freundschaft, die gelten auch hier, ein vollgepackter Alltag. Wo kann ich Freundschaft, Beziehung mit Jesus leben, aus der heraus alles fließt? Die Einzelkämpfermentalität. Ich will es so selber können. Wozu brauche ich Jesus? Also eigentlich will ich den nicht brauchen. Ganz ehrlich, ich bin total von dir abhängig. Zweckfreundschaft habe ich gerade gehabt und auch Enttäuschung. Vielleicht haben wir Fragen an Gott. Vielleicht sind wir enttäuscht von ihm, verraten an der einen oder anderen Stelle. Besprich's mit ihm als Freund, er hat ein offenes Ohr. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, ich lade uns ein, diese Freundschaft unter uns zu kultivieren. Und wir können jetzt nur miteinander leben, wenn die Freundschaft zu Jesus unser Fundament ist. Und wisst ihr, schon im Alten Testament gab es zwei Männer, die Freund Gottes genannt wurden. Sogar im Alten Bund gab es einen Mose und einen Abraham, wo die Bibel sagt, und sie wurden Freund
Gottes genannt. Es ist auch Gott Vater, der unser Freund sein will. Egal vielleicht, wie unser Vaterbild ausgesehen hat. Und lass uns so vielleicht auch verletzlich voreinander sein. Lass uns den Schmerz vom anderen aushalten, wo es gerade einfach nur aushalten dran ist. Auch in die dunkle Abgründe gucken, aber auch auf den blinden Fleck hinweisen. Lass uns Wahrheit in Liebe aussprechen, aber auch ermutigen, miteinander feiern. Das schließen wir überhaupt gar nicht aus. Damit wir eine Gemeinschaft sind von Freunden, die einander ermutigen, Gott mehr zu vertrauen als vorher. Ich möchte noch beten und dann können wir noch in Lobpreis gehen, Rebecca. Jesus, ich danke dir so sehr heute Morgen, dass du uns einlädst, egal wo wir gerade stehen in der Beziehung zu dir. Ob wir uns als Freunde von dir fühlen oder eher als Diener. Ob wir vielleicht ganz weit weg von dir gerade sind oder dein Herz umarmen gerade und uns total als Freunde von dir fühlen. Danke, dass für jeden heute Morgen diese Wahrheit da ist, dass du uns Freunde nennst. Danke, dass du uns alles mitgeteilt hast, ganz von deinem Herzen, was für uns wichtig und notwendig ist. Und so bete ich, dass du uns hilfst, in der Freundschaft mit dir, aber auch untereinander immer wieder diese Priorisierung zu setzen, immer wieder zu investieren, vielleicht in einen Anruf, in ein Gespräch, dass diese Freundschaft diese Tiefe beibehält und dass wir lernen, treu zu sein einander, es auszuhalten, wenn mal was schief läuft. Aber dass wir alle Zeit lieben lernen, weil du uns alle Zeit liebst, Jesus. Es wird mir so bewusst, dass diese Freundschaft hier zu leben nur möglich ist, wenn du dieser Freund bist, der unser Herz mit dieser Freundschaft erfüllt. Und danke für diese Aufrichtigkeit, die wir vor dir haben dürfen, dass du uns nicht verurteilst, wenn unser Herz mal so dunkel ist wie das da vorne, sondern dass du die tiefsten Seiten unseres Herzens kennst und uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Und dass es eine Einladung ist, Jesus, wirklich auch vor dir alles loszuwerden, was uns im Leben hindert. Und hilf uns, diese Aufrichtigkeit auch mit den Menschen zu leben, wo wir echt Vertrauen haben. Und lass uns zu Menschen werden, die Vertrauen ausstrahlen, damit andere sich öffnen können in unserer Gegenwart. Und dann hilf uns, so wie du das tust. Und du sagst, glaubt wirklich an Gott, glaubt diesem Vater, er ist vertrauenswürdig. Er hat euch geliebt und hat mich für euch hingegeben. Ihr dürft diesem Gott wirklich vertrauen. Lass uns gegenseitig in unserem Glauben, in unserem Vertrauen stärken. Dass man nicht nur durchhaltet bis zum Schluss, sondern dass wir diese Überwinder sind, von denen du in deinem Wort sprichst. Amen.